herzlich willkommen zu Go Global, Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Tourismus und Hotels. Denn der Tourismus boomt gerade in Bremen und Bremerhaven. 2024 war laut Statistik mit 2,9 Millionen Übernachtungen ein Rekordjahr. Grund für uns mal anhand von zwei ganz konkreten Beispielen anzuschauen, wie das Hotelbusiness in Bremen eigentlich funktioniert und vor welchen Chancen und Herausforderungen die Branche gerade steht. Meine Gäste dazu heute sind Babette Kirchhoff, die Direktorin vom John & Will Hotel in Bremen, und Christian von Rumor, dem Direktor vom The Liberty Hotel in Bremerhaven. Los geht's! Hallo Babette, hallo Christian, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Moin, vielen Dank auch.
Und erstmal Babette, vielen Dank an dich. Wir befinden uns hier im John & Will Hotel mit einer spektakulären Aussicht über ganz Bremen, in der obersten Etage, im Eventbereich hier. Haben uns schön gemütlich gemacht und wollen heute über das Thema Tourismus in Bremen, Hotelbranche in Bremen, Vergangenheit, Präsenz und Zukunft sprechen. Ich habe eben auch schon ein paar Dinge in meiner Einleitung erwähnt. Ich war sehr positiv überrascht zu erfahren, dass 2024 angeblich ein Rekordjahr für den Tourismus in Bremen gewesen sein soll. Mit 2,5 Millionen Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr, 4-5% hoch und auch das erfolgreichste Jahr aller Zeiten. War ich überrascht, hatte ich so nicht erwartet. Ich war davon ausgegangen, dass sich die Branche immer noch von Corona erholt und der Tiefschlag noch sehr, sehr tief saß und sich so langsam wieder erholt. Hatte ich nicht erwartet zu sehen, dass sich die Branche in Bremen eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt erstmal die Frage, ist es bei euch auch durchgerungen? Schlägt sich das in euren Zahlen nieder? Fühlt man das in der Branche? Oder sagt man bei so einer Statistik, ja, da ist noch mehr Raum nach oben, Babette, vielleicht bei dir angefangen. Ihr seid auch noch relativ jung, relativ neu, relativ frisch, vielleicht auch schlecht vergleichbar, ne?
Genau, wir sind ja jetzt erst am 1.8. haben wir ja tatsächlich unseren ersten Geburtstag. Das heißt also, wir haben von 2024 wirklich nur die letzten vier Monate mitbekommen. Und der Hotelmarkt in Bremen grundsätzlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, war mir auch nicht sehr bekannt. Also es war mein erstes richtig volles Jahr in Bremen, ne, im Tourismus. Und wir waren sehr überrascht, dass der November, Dezember extrem stark war. Tatsächlich wirklich auch extrem stark für eine Neueröffnung, weil man es darf nicht vergessen, man muss ja erstmal irgendwie bekannt werden. Ja. Ne? Also da muss man erstmal ein bisschen Alarm machen, wie man so schön sagt, bis die Leute wissen,
woran
ist. Habt
ihr auch einiges richtig gemacht anscheinend.
Da haben wir, glaube ich, ein bisschen was richtig gemacht. Und die beiden Monate waren wirklich extrem stark dafür, dass das Haus erst so kurz auf hatte. Also aufs ganze Jahr gesehen kann der Christian wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen als ich.
Ja, Christian, ihr seid schon ein bisschen länger dabei. Bremerhaven Liberty Hotel, auch ein Aushängeschild der Hotelbranche in Bremerhaven. Wie sieht es bei euch aus?
Du hast es gerade so schön im Bogen gefunden. Nein, ich freue mich, hier in Bremen zu sein. Wir sind Bremerhaven. Nein, wir gehören zusammen. Auch Bremerhaven hat sich klasse entwickelt. Und den Vorteil, dass wir schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, den haben wir natürlich. Seit 2018 gibt es das Liberty. Und nein, wir knacken mittlerweile bei uns die 70% im Haus. Und das macht uns sehr, sehr glücklich in Bremerhaven.
70%, sag mal, für die Leute, die nicht aus der Branche kommen, heißt Belegungsquote oder was, 70%?
Da sind wir bei der Zimmerbelegung.
Und das schwankt auch sehr, sehr stark im Ablauf der Monate, im Sommer mehr, im Winter weniger, oder ist es allgemein 70% durchgehend?
Na, wir sind ja recht stark abhängig bei uns von sowohl Geschäftsreisenden wie auch Touristen. Touristen ist, klar, das ist schnell erkannt, dass es im Sommer mehr ist als im Winter. Das versuchen wir attraktiver zu machen. Geschäftsreisende, ja, auch ein bisschen weniger, aber das ist das Jahresgeschäft bei uns, ja.
Jetzt habt ihr natürlich die Knallerveranstaltung nochmal. Die Sale steht gerade kurz vor der Tür. Wir nehmen das jetzt Ende Juli auf. Im August ist die Sale, richtig?
13.8. Genau, 8. Da geht's los und das wird wirklich ein Riesen-Highlight.
Also wer jetzt noch kein Zimmer im Liberty gebucht hat, der sollte schnell. Sind noch Zimmer frei? Ich hoffe nicht.
Wird eng.
wird eng. Wir können ja auch nach Bremen kommen, ne? So weit ist ja nicht weg.
Da bietet sich eine Tagestour an, ja.
Merkt man das in Bremen auch? In Bremen,
also ich habe die Sale noch nicht mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, sie ist vor 5 Jahren ausgefallen wegen Covid, Corona, wie auch immer. Und es ist jetzt dann, glaube ich, dann nach 10 Jahren das erste Mal wieder, dass sie stattfindet. Ja. Ne? Und wir bereiten uns ein bisschen darauf vor, besonders das Wochenende, dass es auch für uns ein bisschen stärker werden könnte in Bremen. Aber das ist jetzt einfach natürlich, weil es 10 Jahre nicht war, kann man das schwer einschätzen. Wir hoffen natürlich drauf, dass das passiert, weil sie hat eine große Strahlkraft, das ist keine Frage. Und ist auch noch in den Ferien in vielen Zeiten. Ne? Also viele Bundesländer haben noch Ferien. Deshalb hoffen wir mal darauf, dass es tatsächlich auch auf Bremen noch ein bisschen sich auswirkt.
Ja. Pavette, du hast eben schon mal ein paar Dinge erwähnt in Bezug auf das John und Will. Da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ja schon mal eine Folge mit Klaus Meyer gehabt, der die Idee hatte, diese gesamte Überseeinsel hier zu entwickeln, auch die Idee fürs Hotel. Mhm. Aber vielleicht noch aus deinem Munde nochmal, was macht dieses Haus hier so besonders?
Also für mich primär ist es tatsächlich das Gebäude. Also ich glaube, das ist wirklich so emblematisch für den Standort, weil es eben ganz viele Menschen in Bremen gibt, die mit diesem Gebäude natürlich auch ihre Familienhistorie mehr oder weniger verbinden, weil eben Väter, Großväter, Onkel, Tanten, was auch immer, bei Kelloggs eben wahnsinnig lange beschäftigt waren. Und dieses Gebäude einfach so ein Leuchtturm ist in Bremen, den man von sehr, sehr vielen Seiten, wenn man nach Bremen kommt, einfach sieht. Und das Risiko einzugehen, beziehungsweise nicht das Risiko, aber dieses Risiko zu nehmen, zu sagen, wir machen daraus ein Hotel mit all den Konsequenzen, statisch erst alles abzufragen, ob das überhaupt möglich ist und. Und du hast mit Klaus gesprochen, du weißt, bei Klaus geht nicht, gibt's nicht. Also von daher, wenn da eine Idee geboren ist.
Wenn ich aus dem Podcast eins mitgenommen habe, dann das.
Ja, genau. Wenn eine Idee geboren ist, dann wird halt auch wirklich alles dafür getan, dass man die durchsetzt und dass sie funktioniert. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich das extrem Besondere daran und dass wir dadurch, dass es Silos sind, eben runde Zimmer haben. Also das ist natürlich was man in der Regel in anderen Hotels einfach nicht findet. Das ganze Konzept ist natürlich speziell für Bremen, weil es sehr modern ist, ein bisschen mehr auf Designhotels ausgerichtet ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, also das ist wirklich für mich immer wieder faszinierend, ist einfach dieses Gebäude.
Ja. Was hat dich an der Aufgabe gereizt? Du bist schon ewig im Tourismus oder noch nicht? Oder wie?
Dankeschön, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin. Nein, alles gut. Nein, ich bin wirklich schon sehr lange in der Hotellerie, also über 40 Jahre mittlerweile. Und das ist meine vierte Eröffnung jetzt gewesen. Und Eröffnungen sind immer sehr, sehr spannend, weil das ein bisschen wie so ein Baby ist, was irgendwie wächst. Ne? Man bringt ja auch sich selber ein, man bringt seine Ideen ein, seine Erfahrungen mit ein. Man baut ein Team am Anfang zusammen, was dann so zusammenwächst und wirklich Stühle auspackt, Matratzen schleppt und was weiß ich was alles. Also man hat da sehr, sehr viel Herzblut drin. Und ich glaube einfach für mich war eben auch dieses ganze Konzept der Überseeinsel, was hier entsteht, das irgendwie mitzubegleiten und vielleicht in 10 Jahren dann mit dem Krückstock hier durchzulaufen und zu sagen, da war ich damals dabei, als das entstanden ist. Und weil es eben einfach vom Projekt als solches super, super spannend war.
Jetzt kann es natürlich ein bisschen trügerisch sein, dass es am Anfang natürlich, wie du gerade erwähnt hast, eine Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil es halt so neu ist, weil es halt speziell ist, weil es auch irgendwie von den Medien aufgenommen wurde, weil es halt ein spezielles Projekt ist und nicht ein stinknormales Hotel, was neu gebaut wird. Läuft man da die Gefahr, dass es sich irgendwie ein bisschen auslutscht und dass die Anfangseuphorie so ein bisschen abflacht und es dann nachher nur noch in Anführungszeichen ein normales Hotel ist?
Ich glaube, das Gebäude wird immer faszinieren und ich glaube, dass das Gebäude im Zusammenhang mit dem Entstehen der weiteren Überseeinsel auch noch sehr viel Potenzial einfach hat. Also und dadurch auch das Hotel sehr viel Potenzial hat. Im Moment hängen wir davon ab, Geschäftsreisen, wie du das auch schon gesagt hast, und Bremen hat eine recht starke Leisure, also touristische Seite tatsächlich, sehr viel stärker als jetzt hier in Bremen ist Leisure viel mehr stärker für uns zumindest hier im Hotel als die Corporate, also die Business-Gäste, die hierher kommen. Und ich glaube einfach, dass wenn sich das ganze Quartier entwickelt hat, wenn man auch Menschen hat, die hier leben, dann entsteht auch noch eine andere Dynamik. Also eine andere Dynamik mit den Restaurants, mit der Bar unten, die ja geöffnet ist für alle. Es soll keine klassische Hotelbar sein. Also jeder soll einfach vorbeikommen, dass man sich dann trifft und so. Ich glaube, dass da schon noch recht viel Potenzial ist. Primär sind wir ein Hotel. Wir wollen natürlich erfolgreich sein, auch wirtschaftlich. Also das wird so sein. Ne? Ja. Also das wird keine Frage.
Was ist denn bisher das Feedback der Leute, die hier geblieben sind bisher? Sind die Erwartungen, die hohen Erwartungen, die ihr geweckt habt, sind die erfüllt worden?
Also ich glaube, wir erfüllen sie sehr gut tatsächlich. Es ist immer Geschmackssache. Also ich glaube, das ist einfach, das darf man nicht vergessen, warum reist man? Also was erwartet man in dem Moment? Weil wenn ich geschäftlich unterwegs bin, ist das anders, als wenn ich in der Freizeit unterwegs bin. Die gleiche Person hat eine andere Anforderung an ein Hotel, wenn sie da hingeht. Ich habe schon gehört, es sieht ja aus wie ein Parkhaus. Dann ist das aber auch nicht das richtige Hotel für denjenigen. Und andere sind einfach total begeistert. Die Tatsache, keine Fernseher zu haben, war natürlich ein bisschen eine Herausforderung am Anfang, weil das die Leute erstmal gar nicht so sehr wahrgenommen haben und auf einer Website auch jetzt nicht wirklich gelesen haben. Das ist aber mittlerweile überhaupt kein Problem mehr und überhaupt kein Thema mehr. Und sie genießen es eigentlich sogar sehr, dass sie einfach mal runterkommen und sich in diese halbrunden Fenster setzen und einfach aufs Wasser gucken und eben schauen, was passiert da draußen gerade auf dem Fluss.
Ja. Aber ist euer Klientel eher ein Klientel, diese Besonderheiten des Hotels zu schätzen weiß? Also wenn wir jetzt beispielsweise, wie hast du es ja eben erwähnt, ihr habt aus einem existierenden Gebäude sozusagen alles rausgenommen und ein Hotel drumherum oder reingebaut sozusagen. Weil wenn man hier rumschaut, sind immer noch bewusst so Elemente aus der Vorzeit sozusagen dabei. Stahlverstrebung, unten dieser Silo und so weiter. Das muss man zu schätzen wissen. Auch die Wände, dass die so kahl sind wie so ein gefräster Beton sozusagen. Du sagst, das ist nicht jedermanns Sache. Andere Leute wollen irgendwie nur Teppich und irgendwie schön und glatt und Fernseher möglichst groß. Das ist schon eine spezielle Zielgruppe, die ihr anspricht damit auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es muss schon jemand sein, der ein bisschen experimentierfreudiger ist wahrscheinlich, weil es sehr viele Naturprodukte sind, die wir benutzen. Es ist auch eher sehr clean gehalten, auch die Zimmer sind sehr clean, also jetzt nicht so Shishi, Shushi und dicke Floorteppiche und so, wie du es gerade schon angesprochen hast. Man muss es mögen. Also ich glaube schon, dass es Gäste gibt, die feststellen und sagen, okay, ist nicht meins, fand ich ganz cool, aber ist nicht meins. Es gibt aber eben auch sehr, sehr viele, die sehr gerne auch wiederkommen und wir auch tatsächlich schon Gäste haben, die regelmäßig zu uns kommen und die es auch spannend finden, einfach zu sehen, was in der Überseeinsel einfach passiert. Ne? Man kommt wieder und denkt auf einmal, oh, da steht ja schon ein halbes Gebäude. Oh, da ist ja schon wieder was fertig geworden. Natürlich sind wir auf einer Baustelle, das können wir nicht leugnen, das ist so. Man kann das eben aber auch positiv sehen und sagen, man ist irgendwie auch Teil davon zu sehen, wie sich so ein Stadtteil entwickelt. Ne?
Ich kann mir das auch schwierig vorstellen, das zu transportieren, wie dieses Hotel tatsächlich wirkt, wenn man hier ist. Wenn ich jetzt als Reisender beispielsweise auf Expedia oder sowas unterwegs bin oder auf irgendeiner Reiseseite und vergleiche da Hotels, dann wirklich zu erkennen, dass das was Spezielles ist, ist schwer vermittelbar wahrscheinlich. Ne?
Also da hilft unheimlich stark tatsächlich auch die Reviews, die Gäste schreiben. Das darf man einfach nicht unterschätzen, das ist halt überall so. Und wenn man dann die Reviews liest von Gästen und die in der größten Teil positiv über das Gebäude sprechen, über diese runden Zimmer, wie der Ausblick ist und wie toll das irgendwie ist, das zieht halt einfach, weil das erfinden wir nicht. Also ich kann viel auf meiner Website beschreiben. Das ist ja tatsächlich jemand, der hier war und der einfach ein Feedback gibt und sagt, das fand ich toll. Ja. Genauso steht da eben auch drin, mir hat es nicht so gut gefallen, das mag sein, aber im Großen und Ganzen, wenn man ein neues Hotel sich irgendwie anschauen möchte oder wissen möchte, was ist es eigentlich, schaut man ja doch häufig als Kunde nicht nur auf eine Website, sondern man liest wirklich auch Reviews und sagt, okay, die können ja schöne Bilder machen, aber da stehen halt Menschen drin, die tatsächlich da gewesen sind und einfach eine Meinung dazu haben. Ja.
Und idealerweise hat man vorher schon mal auf Instagram so ein paar Stories gesehen,
genau.
Beispielsweise.
Ja, natürlich. Das ist auch, sowieso Social Media. Also gerade Instagram ist natürlich auch ein wichtiges Medium. Ja,
sind Fake-Reviews ein großes Problem in der Branche? Also ich, gerade wo du das Thema Reviews ansprichst, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so ein Review gelesen habe und gedacht, geht das alles mit rechten Dingen zu? Christian,
also
ist
ich
das ein Problem in der Branche?
Nein, ich glaube, das hat sich ein bisschen relativiert. Bei dieser Vielzahl an Bewertungen, da nützt es auch nichts, wenn du da irgendwie mal Mist reinschreibst oder dich in den Himmel lobst oder sowas, sondern es ist schon ein recht klares Bild, wie das Haus tickt und wie auch die Mitarbeiter dann da drin ticken.
Ja.
Und aber auch zu diesem Haus hier, ihr habt hier einfach einen Knaller hingesetzt. Es ist wirklich auch in der Branche, es ist ein
hat auch in der Branche Aufsehen erregt und man sagt als in Anführungszeichen Konkurrenz, ihr konkurriert jetzt nicht unmittelbar miteinander, aber da sagt man schon, oh, das ist schon was Spezielles hier.
Definitiv, ja, und das tut uns allen gut.
Ja.
Ja, natürlich. Das ist auch wir sind jetzt mit dem Liberty da in Bremerhaven, sind ja einen ähnlichen Weg gegangen, haben vielleicht diesen Vorteil, dass wir schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, aber einen ähnlichen Weg in Form von, dass wir auch ein Boutique-Hotel sind, wir sind ein Design-Hotel, aber ich will das jetzt gar nicht zu viel beschreiben. Babette ist noch dran.
Nein, ich wollte sowieso gerade den Ball weiterleiten zu dir, eleganterweise. Ich war schon mal Gast hier im John O'Will. Ich war noch kein Gast im Liberty. Erklär mir mal, was macht das Liberty so speziell?
Danke.
Da hast du deine Steilvorlage. Let's go. Und danach ist aber die Werbeveranstaltung vorbei. Dann sprechen wir auch über die
knallharten Sachen.
Die kritischen Themen.
Also seit 2018 sind wir auf dem Markt, liegen genau neben dem Auswandererhaus in den Hafenwelten Bremerhavens. Und
somit auch Teil von so einem Gesamtkonzept. Nicht irgendwie freistehendes Hotel, sondern ähnlich wie hier eingebaut in etwas Größeres sozusagen.
Also da hat sich unheimlich viel entwickelt, schon ein paar Jahre vorher. Also wie so eine kleine Überseeinsel vor ein paar Jahren mehr. Viele tolle Wohnungen, Geschäfte, Restaurants sind dorthin gekommen und am Ende des Tages, ja.
Ja, da wollte ich dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Bremerhaven. Ich bin in Bremerhaven geboren, habe viele Jahre nicht dort gelebt. Aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das früher dort aussah, wo jetzt euer Hotel stand.
Dann kennst du noch das Brachland.
Da war sozusagen ein Schotterparkplatz, ein riesengroßer Schotterparkplatz, einfach nur vor dem Deich. Wo jeder mit dem Auto auch frei parken konnte, raufgefahren, über den Deich geguckt, aber das war's. Da war gar nichts anderes. Das war das Columbus Center und alles, was dahinter, da war nichts. Ne? Und wenn man da heute hinkommt, wenn man da Jahre nicht war, das ist absolut beeindruckend.
Also beeindruckend. Zu diesem Teil des Stücks Bremerhavens ist eigentlich noch zu sagen, dass es halt historisch so gigantisch ist. Na, da sind in den letzten Jahrhunderten 7,5 Millionen Europäer, vor allen Dingen Deutsche, ausgewandert nach Amerika und das hat man sich als Themenhotel dann auch mit auf die Fahne geschrieben. Also das Haus hat eine Bar im 5. Stock und ganz, ganz ehrlich, wenn man da auf der Terrasse steht und Richtung Wesermündung guckt, dann sieht man als nächstes New York. Also kein klabauter Schnack, sondern es ist wirklich so. Also im Haus ist, wir haben das Glück, dass wir einen Sternekoch bei uns haben. Dementsprechend können wir da auch noch ein bisschen glänzen. Und das Haus selber, beziehungsweise die Inneneinrichtung, die Zimmer, die sind einfach bildschön gemacht. Das ist wirklich ein richtig hübsches Haus an so einem interessanten Ort. Und dann in dieser Stadt Bremerhaven, die sich immer wieder neu erfinden muss und das irgendwie auch schafft.
Ja, das Image von Bremerhaven ist auch, also Leute, die in Bremerhaven wohnen, verkaufen sich unter Wert. Die Stadt verkauft sich unter Wert.
Absolut.
Und ich glaube, da ist noch viel Raum nach oben, um das Profil der Marke Bremerhaven zu steigern.
Also da sind wir dann wieder eins mit Bremen und Bremerhaven. Ich weiß nicht, jetzt kann man jetzt sagen, das ist eine B-Destination, würde Bremen und Bremerhaven komplett wehtun. Das ist falsch. Die Reisenden, vor allem im touristischen Segment, entdecken ja immer mehr und immer weiter die Schönheit dieser kleineren Orte mit ihren... Komme ich fast in die Situation, hier Bremen zu loben? Nein, natürlich fehlt das auch, aber mit dem Schnorr. Und genauso wie in Bremerhaven, man ist nirgendwo so nah dran an dieser faszinierenden Welt des Großhafens. Mhm. Na, das ist auch Hamburg, da kann man über 500 Meter Elbe gucken und sieht das ein bisschen und freut sich. Und hier ist man mittendrin, das ist eigentlich fast viel cooler.
Ja.
Und dann diese außergewöhnlichen Häuser hier in der Region, also da geht noch was für die Zukunft.
Ja. Ihr habt schon ein bisschen anklingen lassen, was die Leute eigentlich in die Städte bringt, was für Reisende das sind. Wenn ich von diesen 2,5 Millionen Übernachtungen da spreche, habe ich gelesen, also laut Zahlen sind das 80% Leute aus Deutschland, 20% aus dem Ausland. Beschreib mal so ganz kurz, was bringt Leute hier nach, erstmal Bremen vielleicht, in sein neues Haus und dann auch Bremerhaven. Was sind das für Reisende? Wahrscheinlich gibt es tatsächlich Touristen, die im Sommer hier hochkommen oder mal über Feiertage, viele Businessreisende. Babette angefangen. Wer kommt nach Bremen aus deinem Gefühl und wer kommt in dieses Haus?
Wir schauen uns natürlich ein bisschen an, woher kommt eigentlich der Umsatz, den wir machen im Logiebereich logischerweise. Ne? Gibt es ja immer so schöne, wie man so schön sagt, Segmente, die man sich dann anschaut. Mhm. Und
weiß man das eigentlich immer so clean, wer wo aus welchem Segment kommt?
Ja, man kann das sehr gut eigentlich nachvollziehen, weil die Systeme in der Regel über die Ratencodes so aufgesetzt sind, dass du genau siehst, ist das jetzt ein Corporate-Kunde, der seine Rate gebucht hat oder ist es eher... Leisure und was über Booking zum Beispiel kommt, ist in den meisten Fällen, also alle, wie wir so schön neudeutsch sagen, OTAs, also alle Expedias und Bookings.coms dieser Welt. Das ist ja häufig, sehr, sehr häufig eben Ferientourismus oder Leisure oder mal ein Wochenende irgendwo verbringen. Und jetzt für uns in diesem Haus haben wir uns das jetzt auch mal angeschaut, weil wir natürlich in der Phase sind, nochmal jetzt zu schauen, okay, wir machen Budget für 2026, wo kommt eigentlich unsere Gäste her und was ist das eigentlich und wie müssen wir das aufteilen oder wo müssen wir schauen, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr hinterhergehen und pushen, ne, damit der Markt ein bisschen größer wird für uns, der Teil. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir ungefähr 20-25% Corporate-Kunden haben im Moment. Also wirklich Business-Gäste, die halt ihr, keine Ahnung, was auch immer für Geschäfte gerade in Bremen machen. Und der Rest ist tatsächlich, sind Gruppen, weil wir ja relativ viele Räume haben, um Gruppen unterbringen zu können. Also größere Gruppen bis zu 150, 160 Personen, die dann Veranstaltungen hier machen, ihre Seminare, ihre Jahresversammlungen, was auch immer. Und sehr, sehr stark ist tatsächlich der Leisure-Bereich an den Wochenenden. Also die Wochenenden in Bremen hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich noch nicht so lange in Bremen bin, den Markt nicht so gut kannte. Die sind wirklich sehr, sehr stark. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hängen sehr stark davon ab, was passiert in der Stadt. Also jetzt vor 2 Wochen Iron Maiden, dann ist die Stadt voll. Also man mag es nicht glauben, die alten Rocker, die haben die Stadt voll gemacht. So. Ja. Dann hat man Fußballspiele, die machen die Stadt voll. Man hat verschiedene Veranstaltungen, die einfach in der Stadt stattfinden. Und das merkt man dann einfach. Seebühne jetzt zum Beispiel, wenn dann heute Abend so ein Tom Jones irgendwie sein Konzert gibt, das merkt man natürlich einfach. Das zieht auch, wenn dann nur 6.000, 7.000 hinpassen. Die müssen ja in der Regel irgendwo bleiben. Und das ist halt ein internationaler Star, der zieht natürlich Gäste nach Bremen. Ne?
Wie funktioniert das allgemein? Also wenn ihr jetzt vorausplant fürs Jahr 2026 beispielsweise, wie wisst ihr, ihr müsst ja auch von vornherein schon irgendwie die Raten, Festzonen und so weiter und Kontingente und das meiste auch rausholen für euch. Ne? Wie versteht man genau, was im nächsten Jahr los ist? Wie kann man einschätzen, welche Konzerte, welche Veranstaltungen hier am meisten Traffic reinbringen? Das ist so eine Demand Forecast, würde man sagen, im Marketing oder im Supply Chain Management.
Ja, man guckt natürlich einfach erstmal, okay, welche Verträge hast du unterschrieben fürs nächste Jahr? Also wenn du jetzt gerade im Businessbereich mit den Businesskunden, dann unterschreibst du ja Verträge und du guckst ein bisschen, was haben die in diesem Jahr produziert. Gibt es dann Potenzial, dass es im nächsten Jahr mehr wird? Man spricht mit den Kunden. Habt ihr irgendwelche Veranstaltungen? Gibt es ein neues Projekt, was ihr betreuen müsst oder? Natürlich redet man miteinander, um feststellen zu können, okay, was passiert an dem Markt?
Und das sind jetzt so große Unternehmen in der Stadt, Mercedes Beispiel, nur mal Namen
zu erwähnen. Ja, zum Beispiel. Okay. Also das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Mhm. Und dann schaut man einfach natürlich, man bekommt von der WFB ja auch Informationen zu Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden, ob es neue Messen sind, die vielleicht hierher kommen oder ein Kongress, der hierher kommt.
Da tauscht man sich früh aus sozusagen.
Da schaut man sich sehr früh aus. Mhm. Weil gerade das Messe- oder Kongressgeschäft ist ja so ein Geschäft, was 2-3 Jahre Vorlauf hat. Also bis die sich dann wirklich mal mit einer Messe geeinigt haben über was auch immer, das dauert halt einfach. Das heißt also, diese Planung kann man relativ langfristig machen tatsächlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, nächstes Jahr spielen die Toten Hosen auf der Bürgerweide, dann weiß ich, dass es da voll wird. Also ich meine, ne, ich kenne jedes Werder-Spiel, ist eingetragen in unseren Kalendern. Also diese Sachen wissen wir alle, die können wir natürlich auch dementsprechend planen. Und wir wissen einfach aus der Erfahrung heraus, was passiert in der Stadt zu dem Zeitpunkt in der Hotellerie, wenn solche Veranstaltungen stattfinden. Und dementsprechend machst du natürlich deine Budgets und dementsprechend sagst du dir auch, Tag der Deutschen Einheit wird nächstes Jahr in Bremen gefeiert. Da weißt du natürlich, es ist was anderes, als wenn der Tag der Deutschen Einheit in Hamburg gefeiert wird oder in Berlin oder sonst irgendwo. Also das sind alles solche Sachen, die wir in den Kalendern haben und wo wir dann einfach schauen, okay, da drumherum budgetieren wir und planen.
Und warte erstmal ab, was passiert, wenn Werder Bremen wieder europäisch spielt und auch Mittwochspiele stattfinden. Dann können wir vielleicht die Ausländerquote noch ein bisschen hochtreiben. Aber Fußballfans sind die so gerne gesehen im Haus? Weiß ich nicht, ob Fußballfans überhaupt die präferierte Zielgruppe sind? Englische Fußballfans?
Also ich glaube, also bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unser Team, also das Herz des Teams schlägt natürlich grün-weiß, aber trotzdem, wenn dann Heimspiele sind und die gegnerischen Fans, sage ich jetzt mal, hier unterbringen, dann haben wir da keine Berührungspunkte, die irgendwie schlecht wären oder so. Überhaupt nicht.
Sind Geschäftsreisende, Christian, für euch auch das große Thema? Also jetzt ist Bremerhaven jetzt nicht die ganz große Industrie, klar auch Wirtschaft sehr, sehr wichtig, aber fällt sich das so ähnlich wie in Bremen, dass ihr auch viele Großkunden, Corporate-Kunden haben oder ist eher euer Profil anders?
Tatsächlich, also es ist ein bisschen tourismuslastiger.
Ja, auch aufgrund der Tatsache, dass ihr eingebettet seid in das Einwandererhaus, ist schon mal noch was anderes, oder?
Ja, das ist schon ein Magnet und es ist ja auch ein sensationelles Museum. Ne? Das ist ja nichts Vergleichbares irgendwo in der Region oder in Deutschland. Wie ist das bei uns? Es ist tourismuslastiger, weil du eigentlich alles Gute der Nordsee hast, ohne eine Woche da sein zu müssen. Du hast das Städtische, du hast das Kulinarische und dann kannst du auch mal zum Strand oder du kannst Fahrrad fahren und sowas. Also du bist da recht flexibel und einen Tag natürlich nach Bremen, um das hier alles zu gucken. Wir haben die Kreuzfahrten, die natürlich eine Rolle mittlerweile bei uns spielen.
Richtig, ja.
Ja, das ist nicht zu verachten, wobei es aber auch so ein bisschen Fluch und Segen ist. Ja, also
inwiefern?
Es ist ein tolles Geschäft und es bringt ganz viele neue Gäste nach Bremerhaven. Oder Bremen kriegt auch ganz viel ab, weil es ja ein Katzensprung dann dort zu boarden. Nee, du hast ein bisschen, nur ein Mühe, das ist kein Jammer in dem Sinne oder auf allerhöchstem Niveau. Nehmen wir an, eine Kreuzfahrt beginnt am Samstag, dann kommen die Gäste am Freitagabend, bleiben eine Nacht und am Samstagabend ist es wieder ein bisschen leerer. Also das ist herausfordernd für uns. Und manchmal ist es eine ganz tolle Geschichte und manchmal auch ärgerlich, weil dann wirklich freie Kapazitäten sind. Das ist das Touristische. Da müssen wir halt ein bisschen, da müssen wir uns neu vermarkten.
Und nochmal zu den Kreuzfahrten, das sind auch dann so Pakete. Also die Leute, die eine Kreuzfahrt buchen, da ist dann in diesem Paket sozusagen die Übernachtung in einem Hotel dabei. Oder machen die das individuell?
Du kannst den Weg gehen. Wir haben uns dazu entschieden, individuell das den Gästen anzubieten. Mhm. Hat eigentlich für den Gast am Ende des Tages Vorteile, Stichwort OTAs. Nein, das passt schon alles. Aber das mit dem Essen, dann mit einem schönen, gemütlichen Essen abends im Restaurant, Fine Dining und der Absacker in der Bar oben auf der Terrasse und sowas, das macht den Antritt zum Urlaub richtig rund. Stichwort Geschäftsreisende, natürlich haben wir diese großen Veranstaltungen nicht, aber im Hafen ist so viel Traffic, da macht Sinn, auch einen Tag länger für seine Business-Meetings in der Stadt zu verweilen und dann, ja, das sind nicht einfach nur kurze Besuche, sondern geht es um knackiges, großes Geschäft. Das ist wirklich, das ist schon spannend zu beobachten.
Ja, wo du eben von deinem Michelin-Stern sprachst und Rooftop-Events.
Vorsichtig, also den Stern haben wir noch nicht.
Achso, aber ihr seid im Guide Michelin erwähnt, so?
Da sind wir auf alle Fälle schon erwähnt. Wir haben auch schon
Hat den Kochlevel, gibt es ja auch einen Kochlevel oder was? Wie ist das noch? Michelin-Kochlevel, weiß ich nicht, gibt es ja auch.
Also ich glaube, bis auf Bienchen hat der Philipp Probst, sein Name, bisher alles schon irgendwie erkocht für uns. Mhm. Nein, wir haben tolle Sommeliers, also tatsächlich zwei Sommeliers, eine Sommeliere, ein Sommelier. Da bauen wir richtig was auf. Ja. Das dauert aber auch ein bisschen, bis der Michelin dann mal hier rauskommt. Und wir haben ja keine Sterne hier mehr in der Region. Das ist ja, es ist so, wie es ist.
Ja.
Und Ansporn für uns. Nein, er hat schon mal selber einen Stern erkocht. Mhm. In einer anderen Region, weiß, was er tut. Hat das Team aufgebaut und das wird spannend.
Aber nochmal zurück zum, zum Thema Rooftop-Events und so weiter und so fort. Ich weiß, hier im, im John and Will Hotel, wo wir gerade sitzen, ist auch mal so eine regelmäßige Happy Hour. Welche Rolle spielt das eigentlich, dass man auch so ein Anlaufziel für Locals wird, dass die auch hier herkommen, mal hier in der Bar sitzen und dann auch irgendwie so eine Art Multiplikator werden, wenn mal Gäste in die Stadt kommen, dann übers Hotel sprechen und so weiter. Spielt das eine große Rolle? Weil, Bert, vielleicht fängst du an,
also,
die Rolle zu beschreiben. Also erstmal umsatztechnisch hat das einen großen Einfluss? Lokale
Gäste? Auf jeden Fall. Also das ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Ich glaube einfach, es gab früher, glaube ich, heute hat sich die Hotellerie da ein bisschen auch gewandelt tatsächlich. Also ich glaube, Restaurants in Hotels und auch Bars in Hotels sind mittlerweile mehr so gesehen auch als Landschaft für Gastronomie. Ne? Also jetzt nicht mehr das so sehr voneinander zu trennen und zu sagen, da darf ich nicht reingehen, da bin ich ja kein Gast, da dürfen ja nur Gäste vom Hotel hin. Ja. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich...
Gerade heute im Newsletter war das Thema. Ja.
Ich glaube, das ändert sich immer mehr, Gott sei Dank. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil für die Hotellerie. Und wir waren von uns von Anfang an klar, als wir hier das Konzept gemacht haben und gesagt haben, okay, was wollen wir eigentlich? Dass wir gesagt haben, wir wollen für Bremer und Bremerinnen da sein. Und es ist schön, wenn Gäste von außerhalb kommen und auch bei uns schlafen, so ungefähr. Ne? Also das heißt, also die Veranstaltungen, die wir machen, natürlich wird dieser Raum hier oben sehr gerne, jetzt ja August ist zum Beispiel so ein Hochzeitsmonat, da haben wir an jedem Wochenende Hochzeiten hier oben. Das sind natürlich auch Bremer und Bremerinnen oder aus dem Umland so, ne? Und die natürlich auch Gäste hierher bringen, die dann hier übernachten. Unsere Feierabend, wie wir es nennen, also eine Afterwork-Veranstaltung, die wir regelmäßig machen in den Wintermonaten. Das ist für Bremer und Bremerinnen. Ne? Unten jetzt unsere Siele O'Clock, die wir machen von Montags bis Freitags, ist für Bremer und Bremerinnen, weil die sind da. Mhm. Natürlich kann der Hotelgast dazugehen und sagen, ich setze mich jetzt hier zu und dann quassel ich ein bisschen und trinke meinen Drink, alles gut. Aber es ist sehr, sehr viel dafür gemacht, wenn wir jetzt am 1. August oder den ersten Geburtstag feiern, das machen wir für Bremer und Bremerinnen. Wir machen nochmal Touren durchs Haus, dass die Leute das Haus nochmal kennenlernen können. Danach kommt ein DJ, wir feiern draußen auf der Terrasse. Das machen wir einfach, um zu sagen, hier sind wir und ihr könnt jederzeit hier vorbeikommen und hier sein, wenn ihr möchtet. Und ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass Hotels sich nicht so abkapseln, egal welche Sterne sie auch immer mal haben mögen, sondern dass sie sich öffnen für, wie man so schön sagt, die Locals, die einfach vorbeikommen und natürlich ein großes Potenzial haben. Ne? Ob das Familienfeiern sind, Geburtstagsfeiern, jeder arbeitet irgendwie. Vielleicht muss von dem Büro dann später mal irgendeine Veranstaltung in dem Hotel gemacht werden. Also es ist ja alles eins. Ne? Also man reist ja als Kunde immer privat und geschäftlich. Also man ist ja immer irgendwie unterwegs. Ne? Ja. Und ich glaube, das bringt sehr viel.
Christian?
Es ist bei uns genauso. Mhm. Es ist ein Magnet. Und wenn das gesamte Bild auch rund ist, dann entwickelt sich das weiter und es wird Zugpferd für die örtliche Bevölkerung, die Locals. Es ist ein Argument für Geschäftsreisende, in das Haus zu gehen, natürlich. Es ist einfach so ein Hotspot. Ne? Es gibt 1000 schöne Ausdrücke dafür, Urban Living und was es auch alles gibt. Also bleiben wir mal so, wie wir eigentlich das als Gastgeber dann wieder diese Rolle annehmen. Und so wird ein Bild für die coolen Hotels oder sowas wieder als Teil der Stadt, der Bevölkerung, des Ortes. Ja. Also sie sind thematisiert und das ist wirklich ein Highlight.
Ja, jetzt habe ich davon gehört, dass, ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass häufig Leute, die Geschäftsreisende sind, irgendwie auch noch ein paar Tage dranhängen und dann das sozusagen verbindet. Eine Geschäftsreise verbindet mit einem privaten Aufenthalt sozusagen. Ist das auch ein Trend, den ihr erkennt? Ist das bei euch auch?
Also kommt bei uns vor.
Ja,
weil es sich lohnt. Ja, natürlich, ist mir ein bisschen Anreise verbunden oder sowas, das nicht mal schnell rein und dann schnell wieder raus oder sowas wie im Zentrum Deutschlands, sondern das ist schon ein Highlight, und einige ihre Familien nach, um dann diese 2-3 Tage dann noch zu genießen.
Ja, Babette, bei euch ähnlich?
Also bei uns ist es eigentlich eher so, dass es häufiger der Fall ist, wenn jemand hier war und es ihm gefallen hat und er die Location cool findet und feststellt, ach, Bremen oder Bremen-Land oder Bremen-Stadt oder wie auch immer, in Kombination mit Bremerhaven, ist eigentlich total underrated, wenn man so schön neudeutsch sagt. Also man hat unheimlich viele Sachen, die man sehr schnell machen kann. Mit dem Fahrrad eben schnell irgendwo hinfahren. Vom Bahnhof 3 Haltestellen mit der Straßenbahn. Selbst wenn man mit dem Flugzeug kommt, ist das ja nur keine Entfernung. Also wie jetzt in München, wo du 1,5 Stunden unterwegs bist, bis du irgendwann in der Stadt bist ungefähr. Also es wird, glaube ich, sehr unterschätzt, weil man es nicht kennt. Und dann ist es eher der Fall, dass Leute, die hier waren, geschäftlich sagen, beim nächsten Mal komme ich mit der Familie. Das finde ich total super, die sollen ja auch mal herkommen. So. Weil man dann auf einmal feststellt, was ist das eigentlich, ne? Was wir hier zu bieten haben. Ne? Weil es eben häufig einfach zu wenig transportiert wird nach außen, ne? Oder zu wenig bekannt ist einfach.
Ja, also Riesenchancen.
Ja. Was sind weitere große Trends, die ihr so in eurer Branche bemerkt, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Dinge, die wirklich auch in Zukunft eure Branche verändern könnten?
Also ich glaube, die Digitalisierung ist bei uns definitiv auch ein Riesenthema, die unsere Branche auf jeden Fall verändern wird. Schon hat, gezwungenermaßen durch Covid, was uns, glaube ich, aber sehr gut getan hat in vielen Bereichen. Wir waren einfach gezwungen, so schnell wie möglich auf diese Digitalisierung umzuschweifen, digitale Prozesse beim Einchecken, beim Auschecken, all diese Sachen, die wir früher ja immer mit Manpower versehen haben. Man wird darauf Gott sei Dank nie verzichten können, auf ein Team, um Gottes Willen, weil dieser zwischenmenschliche Kontakt und auch mein Schnäckchen halten.
Total wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war mal in einem Hotel, wo man wirklich nur noch einchecken konnte. Ja. Das fand ich als Gast verhältnismäßig unpersönlich und habe ich nicht so besonders.
Es erfüllt seinen Zweck und dann ist aber auch gut.
Genau. Ja. Aber es gibt
ist
eben
ein People's Business, nach wie vor.
Absolut. Ja. Aber es gibt eben den Unterschied, ne, wenn du jetzt so als Business-Gast unterwegs bist und du schläfst, weiß ich nicht, 300 Tage im Jahr in verschiedenen Hotels, dann findest du es vielleicht auch manchmal ganz angenehm, wenn du mit deinem Päckchen kommst und hast so viel im Kopf irgendwie und kannst alles online eben schnell machen und musst gar nicht irgendwie dich an irgendeine Schlange stellen oder sonstiges, dann ist das natürlich ein großer Nutzen, digital zu sein, ist keine Frage. Die Tatsache, dass man sich an die Bar setzt und mit dem Barkeeper spricht, weil man das zweite Mal da ist und weiß, der mixt den tollsten Caipirinha oder was auch immer, das wirst du Gott sei Dank nie aus dieser Hotellerie oder aus dieser Branche rausholen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, KI wird für uns ein Thema.
Das ist noch Zukunft. Ich glaube, was uns auch verbindet, ist ein zweites großes Thema, ist die Nachhaltigkeit und die Regionalität.
Ja.
Na, also da bei euch muss man sich gar nichts mehr in Frage stellen, wie ihr eure Energie gewinnt und verarbeitet. Bei uns ist es, dass wir halt das Glück haben, modern gebaut zu sein. Wir sind auch bei uns in der Branche nennt sich das Green Sign zertifiziert. 4 von 5 Sterne und da achten wir also nicht nur auf die Verpackung, sondern dass wir auch die Regionalität, die Produkte aus der Region wieder mehr in den Vordergrund stellen. Wir haben bei uns beim Frühstücksbuffet, vor ein paar Tagen habe ich nochmal nachgezählt, 5 selbstgemachte Marmeladen. Aha. Und das dürfen sie auch, das sollen sie auch und das ist dann richtig cool. Selbst sogenannte Nutella, die haben wir nicht bei uns am Buffet, sondern wir haben sie selber gemacht.
Oh.
Und also ganz dramatisch wird es natürlich jetzt nicht jedermanns Ding, wenn er eine Spargelmarmelade hat er schon versucht. War gar nicht so schlimm.
Nein. War gar nicht so schlimm, ja.
Also das ist einer der wichtigen Punkte auch und da können wir auch mit gutem Beispiel nicht nur vorangehen, sondern müssen es auch. Ne? Also Frühstücksbuffet, Beispiel, 33.000 Gäste bei uns im Jahr. Und diese Butterpackung und sowas, dieser sinnlose Mist von damals und sowas, das ist einfach mal vorbei. Mhm. Ja, und das kriegt man dann auch mit im Haus und ist auch einer der Trends, die.
Absolut.
Und das wissen die Gäste zu schätzen.
Das wissen sie sehr zu schätzen und sie werden auch zum Teil, also das merkt man, wenn man in Verhandlungen geht mit größeren Kunden, die dann tatsächlich auch sagen, okay, seid ihr zertifiziert, was macht ihr da genau? Weil einfach Reisen ja immer so ein bisschen und gerade dann eben auch durch Covid und diese ganzen anderen Dinge so sehr in den Verruf kamen. Wir sind ja diejenigen, die unglaublich viel CO2 produzieren und wenn man dann auch noch irgendwo hinfliegt und so, man hat ja richtig schlechtes Gewissen gehabt, dann irgendwie noch irgendwo hinzufahren.
War eine Zeit lang
wirklich so, dass man dachte, oh Gott, das darf man eigentlich gar nicht mehr machen. Ich glaube einfach, Hotellerie oder Gastronomie hat unheimlich Potenzial, tatsächlich ein positiver Treiber für Nachhaltigkeit zu sein und zu zeigen, es geht auch anders. Und man kann anders reisen und man kann auch anders in Hotels dann übernachten. Und ich glaube einfach, das ist definitiv etwas, wo Kunden drauf achten und einfach sagen, okay, ich habe dann zumindest auch noch ein richtig gutes Gefühl.
Ne? Wir dürfen auch mutiger sein. Ich meine, ich fand das eigentlich schon im ersten Moment sensationell, dass ihr keine Fernseher bei euch hier habt. Bei uns ist es so, dass zur Wasserseite...
Das in der Tat mutig ist. Ne? Also ich, das einzige Hotel, das ich kenne, das keinen Fernseher hat. Also wahrscheinlich gibt es mehrere, ich bin jetzt nicht der Fachmann, aber das...
Ich kenne eigentlich auch keine.
Ja.
Also alles andere wird eh gestreamt und also das WLAN muss bei euch natürlich klappen, dann sonst gibt es wirklich
das
Mecker.
Das tut's.
Aber bei uns ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass wir nach außen hin offene Balkone haben. Ja, das ist auch nicht überall der Fall, dass man dann nochmal rausgucken kann. Wir sind jetzt nur ein 6-Geschosser, also nicht dramatisch, aber... Allein die Tür zum Zimmer aufzumachen und dann dieses Hafengefühl und diese frische Luft. Und vor uns liegt noch die Deutschland, tut mir leid für euch, die ist ja nach Bremerhaven gegangen. Also Marke Gorch-Fock, ein bildschönes Segelschiff, liegt genau vor unserer Tür.
Klasse.
Gegenüber die Alexander von Humboldt 2. Ja. Und dann tuckert da nochmal ein alter Kahn durch oder sowas. Ganz, ganz in Ruhe. Die Möwen schreien und dann hast du auch wirklich deine kurze Auszeit, um ein bisschen, wie heißt es so schön, Me-Time oder sowas, ne? Um dann dich da zurückzuholen oder auch mal wieder zur Ruhe zu kommen, was zu lesen und dann kannst du dich für die nächsten Abenteuer auf den Weg machen.
Mhm. Was sind denn so die, ich will nicht sagen Schatten sein, aber die Probleme, vor der die Branche steht? Du hast eben CO2 und Nachhaltigkeit hast du bereits erwähnt, aber so ganz konkrete, fassbare Probleme. Ich kann mir denken, dass der Fachkräftemangel beispielsweise auch, dass die Branche stark davon betroffen ist. Babette, habt ihr das auch auf dem Schirm? Ist das ein Problem für euch? Inwiefern macht ihr euch Sorgen darum, also dass noch genügend neue Leute beispielsweise eine Ausbildung anfangen wollen, hier arbeiten wollen, dauerhaft, nebenbei, Teilzeit, Vollzeit?
Also es ist für mich so ein bisschen ein sensibles Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer denke, dass wir...
Deswegen sprechen wir auch drüber.
Genau, weil ich mir denke, dass wir so ein bisschen manchmal in der Hotellerie so den Zug verpasst haben, uns mehr darauf zu besinnen, um was es vielleicht bei einigen Sachen geht und ob wir wirklich steif daran festhalten müssen, eine dreijährige Ausbildung zu machen.
Wir haben richtig Bockmist gebaut.
Ja,
genau. Ja, okay, lass also uns darüber sprechen.
Ja, eine dreijährige Ausbildung zu machen. Seit Jahrzehnten heißen die Hotelfach Frau, die Leute. Ne? Also man kann ja auch Dinge besser verkaufen, wenn man sie vielleicht mit dem füllt, was heute da einfach hintersteckt. Weil es ist zum Beispiel, dass man eben mit sehr, sehr vielen Systemen arbeiten muss. Also gerade am Front Office, die arbeiten ja mit 15 Systemen gleichzeitig so ungefähr. Das hat also wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, dass man sehr viel Lust auf sowas haben muss, dass man sehr anspruchsvolle Jobs macht und jetzt nicht irgendwie, wenn man hört, Hotelfachfrau, ja, die machen ja nur Betten oder die tragen irgendwie nur ein Tablett oder sonst irgendwie sowas. Also ich glaube, wir haben da echt sehr, sehr viel verpasst in der Entwicklung.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück für alle, damit alles verstehen. Was sind die typischen Wege, überhaupt in diese Branche reinzukommen? Du hast gerade beschrieben, eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung in einer Hotelfachschule, sodass ich dann in einem Hotel arbeiten kann. Dann gibt es wahrscheinlich noch ein Studium.
Ja, du machst primär, also es gab ja früher, ich glaube, heute gibt es Industriekaufleute, glaube ich, gibt es oder Hotelkaufleute gibt es gar nicht mehr so viele. Das gab es, glaube ich, früher noch mehr. Ne?
Gab es früher mehr, aber sie haben es mittlerweile wieder aufgenommen, okay, in den neuen Rahmenplan.
Also es gibt Hotelfachfrau oder Fachmann, wie man so schön sagt.
Das Klassische.
Das Klassische. Aha. Die lernen tatsächlich in dem Betrieb und die gehen durch alle Abteilungen und haben da ihre 3-4 Monate, je nachdem, wie lange das geplant ist von dem Curriculum her.
Und nochmal, so eine Ausbildung muss ich auch haben, um überhaupt irgendeine Art von Job hier im Hotel zu bekommen?
Für mich nicht. Für mich nicht.
Ja, ne?
Für mich, also das ist der klassische Weg, oder man ist eben Koch, ne? Oder lernt eine Kochausbildung oder eine Restaurantfachausbildung gibt es auch. Und daraus entwickelt sich dann irgendwie der Weg, den man gerne gehen möchte. Und jetzt gerade, wenn ich überlege, Hotelfach, wenn du die Ausbildung fertig hast, gibt es ja ungefähr 10 verschiedene Bereiche, in denen du arbeiten kannst, was viele Menschen nicht wissen. Weil es ist eben nicht nur Service oder Housekeeping, sondern es ist Revenue Management, also alle, die was mit Raten und diesen Strukturen zu tun haben. Es gibt Reservierungsabteilungen, es gibt Salesabteilungen, es gibt Eventabteilungen, es gibt Finance, also Buchhaltungsabteilungen. Also man hat sehr, sehr viel, was man eigentlich damit machen kann. Das haben wir sehr schlecht verkauft, finde ich immer, weil viele immer nur daran denken, wenn ich diese Ausbildung habe, muss ich immer abends arbeiten und immer am Wochenende und immer an den Feiertagen. Das ist ja nicht so, das ist heute schon lange nicht mehr so. Es gibt ein ganz breites Spektrum, wo man sich eigentlich entwickeln kann und in welche Richtung man auch immer gehen möchte. Man kann halt auch wechseln während der Zeit in seiner beruflichen Karriere. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das ein bisschen so hinten rüber gefallen ist und dass wir das nicht so richtig transportiert haben, was für ein toller Job das eigentlich ist, den wir machen. Und zum anderen, für mich jetzt ist es nicht wichtig, ob jemand eine Ausbildung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es bestimmte Vorbedingungen, die jemand mitbringen sollte, das wäre ganz schön. Das Wichtigste für mich ist allerdings, dass jemand Bock hat, tatsächlich Dienstleistungen zu machen und tatsächlich mit dem Gast zu arbeiten und tatsächlich diesen Service-Gedanken hat und dass er einfach Spaß daran hat, Leute happy zu machen. Und diese
Fähigkeit ist gar nicht so oft verbreitet. Ne? Ich lerne viel zu häufig Leute in solchen Customer-Service-Situationen kennen, wo ich sage, ja, da, in dieser Funktion habt ihr jetzt mal konkret nichts zu suchen.
Das hat ja auch noch andere Gründe, dass der Job früher mal schlecht bezahlt war und da haben wir ordentlich was getan in der Branche. Mhm. In Bremerhaven sind wir noch einen anderen Weg gegangen wegen des Fachkräftemangels und dafür sind wir auch ausgezeichnet worden mit dem Bremer Tourismuspreis vor 3 Jahren jetzt, glaube ich, oder 2,5 Jahren mittlerweile. Wir haben eine Verbundausbildung gemacht mit 2 anderen Häusern zusammen, das im Jaich am Hafen gelegen und das Atlantic Sales City, die ja nun hier eine bekannte Größe sind im Raum. Ganz salopp gesagt, wir tauschen die Azubis mit den anderen Häusern. Wir bilden sie im ersten Jahr, bilden sie zusammen aus und dann im zweiten Jahr werden sie auch mal ausgetauscht. Ausgetauscht in Anführungsstrichen. Was wir im Liberty nicht haben, ist einen großen Veranstaltungsbereich. Den gibt es im anderen Haus und dann gehen sie für 6 Wochen während ihrer Ausbildung dorthin. Es gibt in den Häusern verschiedene und so dann zum Fine Dining zu uns oder in die Bar oder im Jaich bei der Hafenmeisterei. und im Boardinghaus, sodass man da verschiedene Aspekte kennenlernt und sich dann noch weiter spezialisieren kann. Später, es gibt verschiedene Führungsstile, ihr seid noch frischer. Na, ein bisschen findest du bei uns dann noch diese klassische Ausbildung, die dann auch gefordert ist, eher vor. Da geht es nicht nur um das Herz am rechten Fleck, sondern auch das, warum man in ein Restaurant geht. Da haben wir ein paar Schwierigkeiten vor uns. Na, möchte man noch gut speisen oder was ist einem persönlich auch wert? Wirklich das tolle Handwerk wieder jetzt auf dem Tisch zu haben und sowas, das kostet natürlich. Da sind ein paar Menschen beschäftigt und auch ein paar Stunden und dann wirklich die feine Auswahl und die Kreation. Und dann möchtest du natürlich auch von einem Mitarbeiter den passenden Service haben und nicht, dass du dir dein Wasser selber einschenken musst oder dein Besteck wahrscheinlich noch hinten vom Regal holen musst oder sowas. Ne? Mhm. Diese Fachkräftegeschichte, das gibt es und es gibt bei den Häusern, da trennt sich dann die Spreu auch vom Weizen oder sowas. Die einen anderen Weg gehen und es auch ihren Mitarbeitern sowie ihren Gästen dann recht machen. Allen kannst du es ja eh nicht recht machen. Ja, wenn jemand nur administrativ arbeiten möchte, dann ist er im frischen Hotel wie bei dir oder bei uns fehl am Platze.
Ja.
Na, das ist also nichts Schlimmes, sondern das ist dann einfach so divers in der heutigen Zeit und das ist klasse.
Ja, vor allem Leute, die sich entscheiden für die Hotelbranche, stehen ja vor der Wahl, gehe ich jetzt in eine richtig große Kette, wo ich auch nochmal irgendwie in Paris sein kann oder in Dubai oder wo auch immer.
Das ist wiederum der Vorteil unserer Ausbildung, dass du es egal was blind überall machen kannst.
Ja.
Ja, es ist einfacher in einer Kette in andere Länder zu gehen, aber auch bei uns im Haus sind 3 oder 4, die früher auf Kreuzfahrtschiffen waren. Ja, und dann haben sie die Chance, dann wiederzukommen. Also da steht nach wie vor, steht einem die Welt offen.
Ja, in Bezug auf den Fachkräftemangel und die Art und Weise, wie Leute auf eure Branche aufmerksam werden, auf die Jobs und so weiter, was würdet ihr, wenn ihr einen Zauberstab hättet, was würdet ihr machen, um jetzt unmittelbar Veränderungen herbeizuführen?
Also ich glaube, ich würde Bürokratie versuchen abzubauen, dass es nicht so kompliziert wird, wenn man gerne...
Gib mal ein Beispiel, was so...
Naja, es gibt halt einfach die Situation, dass wir natürlich auch gerade durch die Situation, dass wir viel Migration haben, das ist halt einfach so und da sind sehr, sehr viele talentierte Menschen und die würden auch gerne bei uns arbeiten, die haben vielleicht keine Ausbildung, was jetzt im Sinne für mich nicht so schlimm ist, wenn derjenige diesen Servicegedanken hat und da einfach Lust zu hat, dann kann der lernen, weil wir operieren ja nicht am offenen Herzen. In der Küche ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber Front Office, Bar und so, das kannst du lernen, also das ist ja kein Problem. Dann machst du theoretisch, während du arbeitest, eine Art von Ausbildung. Ne? So. Aber dann diese Menschen tatsächlich in einen richtigen Job zu kriegen, ist halt einfach bürokratisch manchmal wahnsinnig aufwendig. Und da sollten einfach diese ganzen Hemmschwellen sollten einfach, ja, relativ schnell abgeschafft werden, dass man das nicht so kompliziert macht, ne? Weil da sind wir halt einfach sehr, sehr stark drin. Das ist halt so. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in diesem Jahr endlich diese Meldepflicht abgeschafft, wo wir uns zu Tode gesammelt haben mit Meldescheinen für deutsche Staatsangehörige, was ewig gedauert hat, bis es abgeschafft worden ist. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, also Bürokratie ist definitiv auch gerade beim Thema Team immer noch ein echt großes Ding, dass man das einfach einfacher machen sollte. Und was ich auch ein wichtigen Approach finden würde, ist diese Flexibilisierung, weil Arbeiten ist heute was anderes und das geht auch im Hotel, finde ich, absolut. Absolut. Also wir versuchen hier sehr, sehr stark umzusetzen, dass das Team eigentlich seinen Dienstplan alleine macht. Also wir sagen, wir hätten da gerne einen und da bräuchten wir bitte 2. Wer das macht und ob ihr das 4 Stunden, 2x4, 1x8, 1x10 und am nächsten Tag dann nur 4 Stunden, whatever, you name it. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es muss halt einfach nur jemand da sein. Sodass die sehr viel Flexibilität kriegen und sich auch sehr gut organisieren können mit einem Arzttermin, mitten in der Woche, wo sie sich sonst immer frei nehmen mussten. Oder das Kind ist krank geworden und ich muss mal schnell in die Kita. Also man kann ja unheimlich viel auch bei uns in der Branche machen, was nie so richtig zur Diskussion stand, aber was sich jetzt immer mehr entwickelt. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass diese Flexibilisierung auch vielleicht legalerweise Flexibilisierung dann irgendwann mal möglich ist, dass man sagt, okay, das ist deine Sollarbeitszeit, wie du das machst, go for it.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe kürzlich mit Felix Ahlers gesprochen, der CEO von Frosta, der mir berichtet hat, also er könnte das Geschäft ausbauen und würde gerne am Wochenende produzieren, aber er findet zu wenig Leute, die bereit sind, am Wochenende zu arbeiten. Wahrscheinlich auch nicht einfach für euch, weil Wochenende, klassischerweise Hoteljobs, muss man arbeiten, muss man auch nachts arbeiten am Schalter, aber wie auch immer. Für euch ein Problem, genügend Leute zu finden, die auch so ungewöhnliche Arbeitszeiten arbeiten wollen? Obwohl, ich sag jetzt ungewöhnlich am Wochenende, so ungewöhnlich ist es auch nicht, aber er hat da konkrete Probleme, tatsächlich genug Leute zu finden, um eine Produktionslinie aufrechtzuerhalten am Wochenende?
Ganz ehrlich, ich verstehe den Nachteil der Wochenendarbeit manchmal gar nicht. Mhm. Also als junger Mensch, am Wochenende gehst du abends feiern, das kannst du wunderbar nach dem Spätdienst, hast genug Zeit, wieder auszuschlafen, um am nächsten Tag Spätdienst zu machen. Du hast die Zuschläge dann an dem Wochenende und du gewinnst 2 volle Tage sozusagen, um in der Woche dann ganz entspannt deine Einkäufe zu machen oder shoppen zu gehen oder selber irgendwie anders zu verreisen oder Behördengänge zu machen. Also mit Froster verstehe ich natürlich, Produktion ist ein Thema, aber da haben, ich glaube, verbinden uns auch ein bisschen in den Städten, dass wir natürlich, wir haben, eigentlich liegt die Chance, diese ganze Region attraktiver zu machen, noch die liegt eigentlich da. Wir müssen sie nur anpacken, müssen ein bisschen flexibler, müssen ein bisschen Gas geben und sowas, sondern dann klappt es auch, das Potenzial ist wirklich da und dann kommen auch wieder ganz andere Fachkräfte und kommen wieder mehr Menschen in die Region, die auch Lust drauf haben. Mhm.
Und ich glaube auch, was wichtig ist, einfach tatsächlich auch Wertschätzung, jetzt nicht nur von dir als Unternehmer deinem Team gegenüber, in welcher Form auch immer du das irgendwie leben kannst.
Schöner Punkt.
Sondern auch von außen. Ne? Also diese Tatsache, das wertzuschätzen, dass da Menschen stehen am Wochenende, die für dich da sind, damit du jetzt eine coole Zeit hast und dich wohlfühlst. Ja. Diese Wertschätzung, das ist vielleicht auch was, wo man vielleicht ab und zu auch mal drüber nachdenken könnte, wenn man eben Kunde ist und irgendwo hingeht, in ein Restaurant, in eine Bar, in ein Hotel, das irgendwie ein bisschen mehr aufzunehmen und zu sagen, hey, wie cool, dass ihr da seid, dass wir das alles Tolles erleben dürfen, weil ihr es uns eben so schön macht. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Thema, wo es gesellschaftlich vielleicht auch so ein bisschen ein Ding ist, dass man sagt, okay, das sollte man einfach wahrnehmen, dass das Menschen sind, die das gerne machen, weil sie einfach für einen da sein wollen und einem eine gute Zeit bereiten wollen. Und dann fände ich schon ganz schön, wenn das irgendwie ein bisschen besser rüberkäme.
Also es sind in unseren beiden Häusern sind es keine Tellertaxis mehr. Sondern es sind dann Menschen, die einfach von ihrem Job Ahnung haben und dann auch eine gute Zeit bescheren möchten.
Ja,
das verstehe ich auch, obwohl wir ein Restaurant haben. Da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, aber da brauchen wir da auch nichts vorzumachen. Wenn Geschäftsreisen zu uns an einem Sonntag anreisen, dann haben sie in der Vergangenheit immer noch ein Essen erwartet. Das war denen komplett egal, dass da 3 Köche stehen mussten und 2 im Service oder so. Ja. Nur damit 2, 3 Essen dann sind und dann auch noch gefordert wird, oder wer auch immer, also das ich will nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Aber es ist natürlich in unserer Branche ist schon vorgekommen und dann wurde auch gesagt, dann kriegst du ein Caesar Salad oder sowas, was wenn der Fein gemacht ist, was ganz Tolles ist, aber da hat man ja auch alles die Leistung reduziert. Also für uns, bei uns haben wir dann gesagt, nee, das lohnt sich nicht mehr. Liebe Köche, liebe Serviceleute, macht am Sonntag frei, seid bei euren Familien und das ist erstmal safe. Mhm. Ja, und darauf lässt sich dann auch weiter aufbauen. Und ganz anderes Gefühl in der Branche und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg wieder.
Ja. Ihr habt eben Bürokratieabbau erwähnt als einer der Faktoren, die eine Rolle spielen für euch, der aber außerhalb eurer Reichweite liegen sozusagen. Was für zusätzliche Hilfe erwartet ihr oder würdet ihr gerne sehen von Seiten der Stadt, von Seiten der Politik beispielsweise? Wie kann man euch noch besser in die Karten spielen? Wie kann man noch mehr für die Branche tun, damit ihr auch in Zukunft erfolgreich sein könnt? Babette?
Also ich glaube, ich kann jetzt nur dafür sprechen, was ich erlebe hier am Standort, auch gerade mit der Unterstützung der WFB, muss ich ganz ehrlich sagen, auch diese Fortschreibung dieser Initiative, der Tourismusinitiative, das, glaube ich, ist ein vernünftiger, sinnvoller Weg, den man da geht. Ich glaube, wir müssen eins auch noch verstehen, man kann halt nicht immer sagen, ich erwarte von jemand anderem einfach nur. Ne? Also man muss natürlich immer sich selber in irgendeiner Form damit einbringen und auch vielleicht dann auch im Zweifelsfall auch mal finanziell, wenn es sein muss, dass man sagt, okay, da gibt es eine coole Kampagne, die wir machen können, würde aber bedeuten, ihr zahlt jetzt alle nochmal irgendwie in den Pott 500 Euro ein. Wenn es uns dann allen was bringt und wir es nachvollziehen können, glaube ich, wäre es noch nicht mal so schwierig, die Menschen oder die Hoteliers oder die Touristiker oder wie auch immer davon zu überzeugen. Ich glaube allerdings, dass es wirklich wichtig ist, jetzt auch, ich will ja gar nicht in Wespennest stechen, aber gerade jetzt auch Thema Citytax, dass man einfach mit so Sachen, die man erhebt, wo man ja Steuern erhebt für einen bestimmten Bereich, dass Menschen hier sind und bei uns wohnen und Geld in diese Stadt bringen, dass dieses Geld in irgendeiner richtigen Form dann auch später wieder in diese gleiche Branche zurückgeführt wird und gesagt wird, okay, damit produzieren wir oder machen wir eben jetzt den Tourismus attraktiver am Standort. Also ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr sinnvoll und sollte auch tatsächlich so gemacht werden, ne? Damit man einfach nicht das Gefühl hat, da gehen Steuern irgendwo hin, die aber mit dir jetzt in dem Moment vielleicht gar nicht mehr so richtig viel zu tun haben.
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil auch bei uns mit der Wirtschaftsförderung, man redet miteinander und sowas, da haben sich auch die Zeiten geändert, das ist ganz angenehm. Manchmal geht was und manchmal nicht. Und auch, dass gesagt wird, ja, der CityTax, ich verstehe euch Hotels, das ist ärgerlich. Und dann versucht man eine neue Lösung zu finden. Also wohin kann man noch irgendwie das Geld dann in unseren Augen sinnvoller nutzen und reinvestieren, anstatt zu sagen, dass, ja, war ich nicht, haben andere zu verantworten oder immer alles wegzuschieben. Da kommt so ein neues Verständnis rein und so ärgerlich wie manches ist, aber irgendwo Sachen müssen wir dann Augen zu und durch. Und auch dem Gast ist das dann zu verklickern und Verständnis ein bisschen hervorzurufen, dass, guck dich um, was alles passiert, lieber Gast.
Ja. Aber ich nehme wahr, dass zumindest da der Dialog offen ist und dass es in die richtige Richtung geht und dass miteinander gesprochen wird und dass man gemeinsam eine Lösung sucht.
Man tauscht sich auf jeden Fall sehr, das kann ich jetzt nur für uns hier sagen. Mhm. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange in dieser Tourismusszenerie hier in Bremen unterwegs, aber das finde ich schon sehr, sehr gut, der Austausch, auch mit den Kollegen der Auswahl und den Kolleginnen, der ist sehr, sehr rege, man hilft sich untereinander, man sitzt im selben Boot. Natürlich sind wir alle Mitbewerber, gar keine Frage, und ich bin davon überzeugt, dass viele meiner Kolleginnen jetzt in ihrem näheren Umkreis gemerkt haben, okay, die Babette hat jetzt auf. So, das ist einfach so, wenn ein neues Hotel an den Standort kommt, aber im Großen und Ganzen unterstützen wir uns alle wirklich sehr und versuchen eben auch Lösungen zu finden und auch Wege zu finden, wie es vielleicht noch ein bisschen besser werden kann. Ne?
Vorteil, in Anführungsstrichen, kleinere Stadt.
Ja, kürzere Wege. Ja.
Kürzere Wege. Und ein bisschen eure, da ich ja nicht von hier bin, eure norddeutsche Mentalität.
Wo kommst du ursprünglich her? Du kannst auch nicht aus, wenn du aus Süddeutschland kämst.
Nein. Also groß geworden in Hamburg, aber dann eigentlich das berufliche Leben in Berlin verbracht.
Ja.
Das ist 30 Jahre und dort auch am Kudamm ein Haus geführt und ist manchmal auch von Vorteil woanders, ein bisschen noch andere Luft geschnuppert zu haben, um es dann hier mit in die Region zu bringen. Und das ist auch wiederum ein Riesenvorteil der Hotellerie.
Sehr schön. Tolles Schlusswort, Babette. Christian, vielen Dank fürs tolle Gespräch. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe sehr, sehr viel erfahren über die Branche und ich habe umso mehr Lust, nochmal hier eine Nacht zu verbringen im John & Will. Und ich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in Bremerhaven bin,
unbedingt.
Das ist ein Thema offen.
Alles klar. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Danke.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Babette Kirchhoff, Direktorin vom John & Will Hotel in Bremen, und Christian von Rumor, dem Direktor vom The Liberty Hotel in Bremerhaven. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.